Also ich mag keine Haare heute, Sophie.
Danke, ich habe keinen Pony mehr. Und ich habe Selbstbräuner aufgetragen, weil du ja im Urlaub bist, damit du dich ein bisschen fühlst, als würdest du mit Einheimischen reden.
Mit einem Einheimischen.
Ich habe auf TikTok eine Anleitung gesehen, wie man mit Selbstbräuner sich die Nase quasi so konturieren kann, dass die aussieht, als sei sie schmaler. Habe ich auch gestern Abend gemacht, weil ich dachte, du bist ja auf Ibiza, da wirst du ja viele Nose-Jobs sehen. Und dann fühlt sich das, finde ich, nicht so fremd an, wenn du meine unoperierte, aber zumindest zurecht geschminkte Nase siehst.
Du, so groß sehe ich dich jetzt gar nicht, dass ich das einschätzen könnte vom Blick. Ah ja. Also deine Nase sieht viel schmaler aus.
Ja, ja, ist kaum da. Ich wurde heute Morgen auch schon angesprochen mit, ist Michael Jackson wieder im Leben?
Gefährlich drauf.
Cool. Was ich also erstmal festhalten möchte, ist, dass du im Urlaub schicker angezogen bist als ich in der Heimat. Nicht im Urlaub. Du hast ein,
das ist totaler
du
Quatsch.
Hast ein Hemd an. Du hast ein hoch zugeknöpftes Hemd an. Machst du Smart Casual Urlaub?
Nee, das ist so eine. Ich bin hier ja nicht zum Spaß. Ich bin hier ja auch, um die Leute zu beeindrucken. Mhm. Dafür habe ich eine Jogginghose an. Die sieht aus wie ein frisch geschlüpftes Lamm.
Das ist ein Osterhemd.
Ein Osterhemd, quasi.
Wie ist denn überhaupt jetzt der Urlaub? Ich sitze die ganze Zeit auf heißen Kohlen, weil ich eigentlich ja, an ein Thema denken kann. Wie geht's Joko denn jetzt? Wie ist denn das Wetter? Wie ist denn der
also,
Pool?
Also, ich sag mal so, es ist ein bisschen wie deine Klimmzug-Challenge. Durchwachsen. Entschuldigung, ich wollte nicht den Ball zurückspielen direkt.
Nein, nee, bitte, warum durchwachsen?
Ja, es ist.
Möchtest du einfach nochmal ein bisschen
nein,
ins
es ist einfach, die Witterungsumstände haben dazu geführt, dass ich mir eine kleine Erkältung geholt habe, weil man ja dann doch immer denkt, oh, es ist ganz gut. Ich glaube, wenn es ein Segelurlaub gewesen wäre, nicht, dass ich jetzt segeln würde, aber schreibe ich mir auf die To-Do-Liste für Dinge, die ich noch gerne lernen möchte in meinem Leben, dann wäre das ein mega Urlaub, weil ich glaube, ich hätte hier innerhalb von einer halben Stunde bei den Windgeschwindigkeiten die Insel dreimal umrunden können mit einem Segelboot. Ja. Also ich war ein bisschen laufen und ich habe mich immer dann im ersten Teil der Strecke für den Rückenwind entschieden, was dazu geführt hat, dass ich den zweiten Teil der Strecke zu Fuße gegangen bin, weil es so gestürmt hat. Aber jetzt seit gestern ist es endlich so, wie man sich's vorstellt. Es hat sehr viel geregnet letzte Woche, was mich persönlich dann ja immer freut. Es sind ein paar Freunde ja auch hier, die jetzt sagen dann immer, ah nee, das nervt, das Wetter und das ist doch scheiße, man kommt doch nicht hier hin wegen Regen. Und ich bin dann aber so jemand, ich habe dann so viel Freude für die Natur, dass die hier endlich das Wasser bekommen, was sie braucht und auch die Insel das Wasser bekommt, was sie braucht, was ja durchaus ein Thema ist hier auf den Balearen, dass ich mich für die Natur gefreut habe. Und wenn jetzt die Sonne rauskommt, also heute ist bis 14 Uhr Sonnenschein, dann kommt nochmal eine Wolkenfront und dann ist den Rest der Woche bis Samstag, wenn wir abreisen, schönstes Wetter. Und der Wind lässt dann auch nach und ich glaube, dass diese Mischung aus letzte Woche Regen, diese Woche aber schönes Wetter dazu führen wird, dass wir sehr viele Blüten sehen werden.
Ah, du bist jemand, der sich dafür begeistern kann, ne? Für solche
Sachen. Kann mich dafür begeistern. Ne? Ich versuche, ich habe früher wirklich ganz oft gesagt, ey, und dann waren wir da und dann war das Wetter scheiße. Und das hat mir richtig alles versaut.
Was du hast zu Hause gesagt, hast du ey und dann seid ihr losgeflogen und dann war das Wetter scheiße. Vielleicht solltest du mal lernen, auch mit den Leuten um dich rum ein bisschen besser zu kommunizieren, weil mit nur, ja, ey, was soll ich denn auch da anfangen? Wie soll man denn da wissen, wie es dir geht? Du musst auch nur sprechenden Menschen es zu helfen, Joko.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht, aber es war wirklich so, dass ich mir früher sehr viel aus Wetter gemacht habe. Ich bin jetzt aber, habe ich das Gefühl, mit 45 in einem Alter angekommen, wo ich mir sage, das Wetter, ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das ist so bei mir, ich habe das lange gebraucht, um das zu verstehen, diesen Spruch, aber jetzt ist er bei mir angekommen. Nein, ich habe es wirklich genossen, ich fand es geil. Ich habe letzte Woche viel rumgepimmelt und habe irgendwie ein Buch gelesen und habe dann irgendwie nichts getan. Dann waren wir lecker essen, dann haben wir irgendwie hier so die Zeit auf der Insel verbracht und ja, also ich bin wirklich durch und durch im Urlaubsmodus.
Das ist so mega.
Ich habe Samstag und es war wirklich eine schlechte Woche, habe ich gesagt, boah, jetzt fühle ich mich so richtig wie im Urlaub. Und das passiert selten bei mir, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn das Wetter geil gewesen wäre, hätte es so eine mannigfaltige Optionslage gegeben im Sinne von, was machen wir denn? Und bei dem Scheißwetter letzte Woche konntest du nichts machen. Es war klar, man bleibt in den vier Wänden und man muss den Tag irgendwie rumkriegen und das habe ich ganz gut hinbekommen.
Weißt du, was das war? Chillen ohne Reue.
Boah! Chillen ohne Reue.
Das Wetter war so schlecht, dass du ohne Reue chillen konntest.
Ja, Mann! Und alle um mich herum, also wir sind wirklich ganz viele Freunde hier, alle haben das nicht so gekonnt. Einer ist sogar so krank geworden, dass er sich 3 Tage weggesperrt hat. Und ich dachte nur von wegen so, ach Mann, wie ärgerlich, jetzt kann man gar nicht, weil ich wollte Backgammon. Ich habe zum Beispiel Backgammon gelernt.
Ehrlich, mit dir selber? Wie so ein älterer Herr? Bist du jetzt in einem Alter, wo du dann so leicht breitbeinig in der Jogginghose vor einem Café rumsitzen möchtest in Paris?
Vor Wochen habe ich schon mal von Neve gesprochen. Ein Kameramann oder ein Freund.
Ja. Ich erinnere mich an den Namen, weil ich dachte, das sei ein Frauenname.
Nee, das ist Neve. Neve ist ein Freund und ein begnadeter Kameramann. Und der ist mit hier das ist gestern hat er abgereist. Und der hat Backgammon gespielt. Da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, habe ich mal so vor Jahren mich reingefuchst, habe ich aber nicht so richtig gelernt. Also ich kann das nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lernen wir das. Und dann ist Neve aber krank geworden und hat Neve sich abgelegt 3 Tage. Und dann habe ich mir Backgammon fürs Telefon runtergeladen und habe mir Backgammon über so eine App beigebracht, weil mein Traum war es, mit Neve noch einmal Backgammon zu spielen. Und Neve, ich weiß, du hörst unseren Podcast. Neve, wenn du das hörst, ich bin ganz traurig, dass du gefahren bist und dass wir nicht noch unser Backgammon-Spiel haben.
Du hast es am Handy gelernt.
Aber ich verspreche dir, wenn wir in München sind, kaufe ich mir ein Backgammon-Spiel und dann lade ich dich zu einer Runde Backgammon zu mir nach Hause ein und dann machen wir es uns schön. Okay, Neve, machen wir das so? Und das ist zum Beispiel ein Highlight. Ich habe das Gefühl, dass die App, die ich mir da runtergeladen habe, mich beschissen hat, weil die Würfel immer sich so genau ausgehen, dass der Computer gewinnt. Aber bei mir ist es immer kompliziert und beim Computer funktioniert es perfekt. Das ist so ein bisschen nicht, das entspricht nicht der Realität. Also das Spiel ist wesentlich intelligenter als der Zufallsgenerator, wenn ich meine AI im Sinne von hier meine Hände nutze und die Würfel schmeiße, dann funktioniert meine AI nicht so gut wie die AI von dem Spiel auf dem Handy, weil da gehen die Würfelzahlen sich immer genau aus.
Bei mir war es andersrum. Ich habe Karten gespielt eine Zeit lang, also Kanaster mit einer App auf dem Handy. Ja. Die war aber irgendwie für Idioten gemacht, weil ich jedes Mal gewonnen habe. Und das führte dazu, dass ich irgendwann so eine Hybris hatte, dass ich dachte, ich bin eine Kanastergöttin. Ich bin einfach die beste Kanasterspielerin, die je unter Gottes Sonne gewandelt ist. Und ich träume nur noch immer vor so Situationen, dass ich zufällig dem Weltmeister im Kanaster über den Weg laufe und dann spielen wir eine Runde und ich gewinne. Und dann habe ich das erste Mal nach Monaten, nachdem ich mit dieser App gespielt habe, mit echten Menschen gespielt, die auch Kanaster spielen. Also nee, erstmal habe ich einmal im Urlaub letztes Jahr versucht, den Leuten Kanaster zu erklären und habe gemerkt, wenn man nie selber, das wirst du beim Backgammon dann auch feststellen, wenn man nie selber die Karten legen muss oder die Steine, weil das macht der Computer für einen, weiß man gar nicht genau, wie viele Karten wohin kommen. Und ich habe dann Kanaster so granatenmäßig falsch erklärt, dass ich die wichtigste Regel vergessen habe. Es wäre so, als würde ich bei Monopoly vergessen zu erklären, dass man übrigens Geld hat und Hotels kaufen muss. Und dann zog sich dieses Spiel und es wurde immer langweiliger, bis ich irgendwann am Ende gemerkt habe, ach so, ich habe diese eine wichtige Regel vergessen zu erklären und deswegen macht das Spiel auch keinen Spaß. Und dann musste ich am Ende, nachdem wir uns so eine halbe Stunde am Abend durch dieses Spiel gequält haben, allen sagen, ach so, genau, da gibt's noch eine Regel, aber die wollte ich euch dann später erst erklären, weil das ist ja schon so kompliziert. Und deswegen, ich bin sehr schlecht im Kanaster. Und entweder du bist jetzt viel besser, als man sein müsste, oder du überschätzt deine Fähigkeiten kolossal, weil ich finde, mit Apps spielen ist immer sehr tricky.
Du wirst lachen, ich habe während ich das. Du wirst ein kluges Geräusch mit deinem Mund machen. Und ich habe genau diesen Gedanken gehabt, als ich dieses Spiel gespielt habe, weil teilweise, wenn ich dann zu faul war, weil ich gemerkt habe, okay, der Computer gewinnt, dann kannst du die Steine auch einfach nur anklicken und der schiebt die dir irgendwo hin. Und dann dachte ich so von mir so, ja, das kannst du in einem echten Spiel natürlich nicht machen. Da habe ich mich dann richtig da sitzen sehen und vor Frage stellen, sag mal, kann ich jetzt, den Move kann ich doch jetzt machen, oder? Wenn ich jetzt hier so und dann so, das müsste doch dann gehen. Ich habe genau das Gefühl, dass wenn ich jetzt, sag ich mal, mich zu einem Backgammon-Turnier anmelden würde mit $500.000 Preisgeld, dann wäre ich auf jeden Fall einer, der das Preisgeld für den Gewinner bezahlt hat, weil ich werde auf jeden Fall nicht meinen Einsatz wiedersehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es hat halt so Bock gemacht, weil ich vor Jahren mal mit Felix, meinem besten Freund, Backgammon so lala mal im Urlaub gespielt, der hat mir das beigebracht, der kann das und dann war das leicht anhand dessen Backgammon wieder auf dem Handy so, ah ja, genau, ah ja, genau, ja, ach ja, stimmt, so ging's und dann dachte ich mir so, geil, während Neve da krank im Bett liegt, kann ich mich dann darauf vorbereiten, dass wir unsere Partie spielen werden und hatte dann am Ende das Gefühl, ich weiß nicht, ob die App mich so vorbereitet hat, wie man ein Kind aufs Leben vorbereiten muss.
Also ich bin sehr gespannt, was deine Backgammon-Journey angeht, wie die weitergeht.
Ah, ich habe auf jeden Fall schon bei Gamespiele für 10.000 Euro gefunden und dachte mir so, das ist ja verrückt. Das sind ja Peanuts, da kaufe ich zwei Mercury. Oder eins, jedenfalls für mich.
Ich sehe dich aber auch in München im Käfer.
Im Käfer bei Gamespielen, ja, ich mache ein Backgammon-Club.
Im Käfer bei Gamespielen, ja, oder im Käferzelt beim Oktoberfest sehe ich uns alle Backgammon-Spielen zusammen. Oder
vielleicht
so
machen wir ein Backgammon-Zelt.
Ja, es gab früher, als ich Teenagerin war, das war lange nach deiner Zeit, da gab es die, ich weiß, also mit 14, 15 gab es ja so viele Teenager-Bands, so Boybands, und da gab es die Idee, dass man als Teenager zu einem Konzert geht von der Lieblingsband, wo man verliebt ist in den Frontmann, aber möglichst unbeeindruckt da rumsitzt und vielleicht sogar ein Buch dabei hat und so tut, als würde man die Band
auf
gar nicht
Konzert.
Kennen. Ja, und zwar war dann immer diese Fanfiction-Idee dahinter, dass dann Harry Styles auf der Bühne steht und diese eine Frau, dieses eine Mädchen im Publikum sieht, das ein Buch liest und voll unbeeindruckt ist, und das sorgt natürlich dafür, dass er sich verliebt in diese Frau, weil alle Frauen himmeln ihn an, außer diese eine. Und so stelle ich mir vor.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Ja, bitte.
Hast du Fanfiction früher geschrieben?
Nee, null. Also das war eine der wenigen peinlichen
Ehrlich?
Sachen, die ich in meiner Teenagerzeit nicht gemacht habe. Ich habe bis heute sogar nur
wirklich
eine nicht? Einzige Fanfiction gelesen, aber trotzdem ist, nee, wirklich nicht.
Okay.
Aber falls jemand da draußen Fanfiction von
guck mich mal ganz genau an.
Sieht.
Okay.
Ich habe wirklich keine Fanfiction geschrieben. Ich hätte das gemacht, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, schon früh mit Schreiben Geld zu verdienen. Also ich musste gar nicht ins Internet kostenlos schreiben. Ich durfte in der Zeitung gegen Geld schreiben. Da jetzt nicht unbedingt sexy Fanfiction mit Harry Styles, aber halt eine Nachberichterstattung von Hauptversammlung vom Vogelschutzverein Ettenheim in Schweier. Und das ist ja auf eine Art auch hocherotisch, wenn man es richtig anstellt.
Geht auf jeden Fall um Vögeln.
Es geht. Du, ich denke das so oft, der Klaas, der hat so ein Glück.
Ja, das ist, ich habe gerade kurz gedacht, sag mal, wo habe ich die Bewegung das letzte Mal gesehen? Ah ja, genau. Wenn so Robben in die Hände klatschen.
Wir machen hier so.
So, genau, so ist es eher, genau, richtig.
Eher vom Körper. Das ist ein schönes Online-Exclusive, dass wir hier mal Mediathek First können wir dann mal rausballern. So wären wir, wenn wir dann im Käferzelt beim Oktoberfest, du, ich und Kai Pflaume, Backgammon spielen würden, statt mit den anderen zu schunkeln und zu grölen, dann würde irgendwann Herr Käfer höchstpersönlich uns anschauen und sagen, diese drei Medienfuzzis da hinten, die amüsieren sich gar nicht. Die sind besonders, die sind anders als andere Promis. Und dann kommt er zu uns hin und stellt uns ein Bier hin und sagt, ihr dürft jetzt nochmal in die Ehrensonderloge, die weder Kai und du bisher kennen, obwohl ihr beide in München wohnt und Oktoberfest Dauergänger seid. Es gibt nämlich eine Ehrensonderloge für Leute, die Backgammon spielen im Käferzelt. Ich weiß nicht, wo ich hin werde. Rette mich aus der Geschichte, Joko, bitte. Hol mich ab und bring mich wieder nach Hause.
Aber ich hab's gerade so ein bisschen gefühlt, was du damit meinst, weil man natürlich so Momente kennt, wo man sich erhofft, dass durch irgendwas ganz Bizarres ein sehr besonderer Moment entsteht und man danach Best Friends mit zum Beispiel Idris Elba ist.
Ja, total. Ich glaube sogar, dass ich also nicht nur Idris Elba, ich habe mich mit dem angefreundet Situation, aber ich hatte tatsächlich schon mal irgendwann eine Situation, wo ich nicht wusste, wer jemand ist. Ah, mit irgendeinem Fußballer. Ich war, also weiß ich bis heute auch nicht, wer das ist. Ich habe nur dann irgendwann erfahren, das war zu der Zeit ein Nationalspieler. Und wir haben uns halt unterhalten und über Kram, und er hat gesagt, ja, er ist Sportler. Und dann habe ich es so langweilig gefunden, dass ich nicht eine Frage mehr gestellt habe. Und ich glaube, wir hatten dann so einen Abend, wo wir abgehangen haben. Und ich schon gemerkt habe, der muss wohl irgendwie gut im Sport sein, weil viele Leute gucken. Das war mein Idris Elba-Moment. Ich weiß aber auch leider nicht bis heute, wie er heißt. Also falls irgendein Sportler da draußen sich daran erinnert, dass er mal irgendwann mit einer Frau in irgendeiner Bar gesessen hat, meldet euch.
Wir hatten mal da war ich auch hier im Urlaub und saß in einem Restaurant nachmittags, wo tatsächlich Mr. Elba auch saß.
Nee.
Und dann war es aber so eine Unterhaltung, die wir am Tisch geführt haben, und irgendwann haben wir uns gefragt, wie das wohl wäre, wenn man jetzt mit dem Best Buddies wäre und dass man dann so hing und dann sagt so, hey, ich bin auch in der Medienbranche tätig, und er sagt so, ja, witzig, ich auch, und dass man dann sagt so, hey, let's be best friends, weil keiner hier weiß irgendwie so,
let's
wie
work
das ist.
Together.
Nein, und dann haben wir uns halt so oft unterhalten und seinen Namen am Tisch genannt, also weil wir diese Unterhaltung so fiktiv geführt haben, dass ich irgendwann so, da saß so drei Tische weiter, aber es war jetzt auch nicht laut, also es war auch nicht zu auffällig. Aber
war's
manchmal
nicht
ist
Joko
es ja so, dass,
laut,
ich sag mal, wenn der
laut?
Wind blöd steht, dann hört man Sachen vielleicht besser. Und dann habe ich so rübergeguckt zu ihm und er macht nur so.
Oh.
Und es war so, oh Gott, Oh Gott, Leute, er hat mich gerade angeguckt, hat den Kopf geschüttelt. Ich glaube, wir müssen sofort aufhören, über ihn zu reden. Es ist super unangenehm. Ach du Scheiße, können wir bitte die Rechnung bestellen? Ich möchte sofort los. Ich glaube nicht, dass wir noch beste Freunde werden und wir auch nur irgendeinen Moment mit ihm haben werden. Es war so unangenehm. Es war so maximal unangenehm. Aber ich war drauf und dran, auch da. Ich neige ja selber dazu, das habe ich schon mal erzählt, wenn ich Leute aus der Öffentlichkeit sehe, dass ich nicht nach einem Foto frage. Gerade in solchen Momenten wie bei einem Essen oder so. Weil ich finde, das ist ein Moment, da stört man nicht. Punkt. Das ist meine Erziehung, dass ich das habe ich so gelernt. Und da war ich aber so drauf und dran zu sagen so, ey, fuck it, ich hätte jetzt gerne ein Foto mit Idris Elba. Und so ist es, glaube ich, losgegangen. Und dann haben wir nur ein bisschen überlegt, wie könnte man denn mit ihm Best Buddies werden und was denn der Introsatz sein müsste und all das. So, es wiederholt sich die James-Corden-Geschichte von ein paar Monaten. Aber als ich dann zu ihm rüberschaute und er einfach nur so nach einer Viertelstunde an unserem Tisch wahrscheinlich dachte, ey, wann hören die endlich auf, über mich zu reden? Ich habe jetzt ungefähr 10 Mal meinen Namen gehört. Es reicht.
Lass mich in Ruhe.
Es war sehr unangenehm. Aber was hast du über die Ostertage getrieben? Du hast du siehst wirklich aus, du hast einen richtig krassen Glow. Ich habe das Gefühl, Danke. Du bist im Urlaub und nicht ich.
Ich beantworte gleich die Frage, als wir gerade über Idris Elba gesprochen haben, hatte ich noch irgendwas, was ich dazu ergänzen wollte, aber ich werde gleich erklären, warum ich so langsam im Kopf bin, weil ich habe mich an Ostern ein bisschen buchstäblich verzockt, aber es war irgendwas Wichtiges, was ich noch erzählen wollte. Ah, eine Freundin von mir sind gerade in New York und sind im selben Nein, und sind
ganz logischer Anschluss. Ah, muss ich dir erzählen, die sind in New York. Ja.
Ich möchte was völlig anderes erzählen, was nichts mit dir zu tun hat, Joko. Und die sind gerade im selben Hotel wie Christian Bale.
Oh.
Und dann habe ich mit dem einen Freund gestern telefoniert und der sagte, ja, ich habe heute Morgen mir Kaffee geholt mit Christian Bale und wollte dann heimlich ein Foto machen, aber ich habe auch nicht geschafft, einen guten Winkel zu finden, hat dann kein Foto gemacht und niemand aus der Reisegruppe hat ihm geglaubt, dass es wirklich Christian Bale war. Und das Absurde war, dass ein Tag später hat er mir ein Foto geschickt, weil er nochmal Christian Bale getroffen hat, aber diesmal halt ein Foto gemacht hat aus der Ferne und er hat so ein, quasi wie so ein Paparazzi-Shot von der anderen Straßenseite gemacht. Und wir haben dann darüber ganz lange gesprochen, warum man sich eher dafür entscheidet, ein Foto zu machen, was der definitiv bemerkt, als um ein Selfie zu fragen, weil die Frau auch hinter Christian Bale ein paar Schritte hinter ihm läuft und so ganz böse in die Kamera guckt und total gemerkt hat, dass sie da gerade heimlich fotografiert werden.
Unangenehm.
Und ich ganz total bei ihm war, dass ich niemals nach so einem Selfie fragen würde, weil mir viel wichtiger ist, die Illusion aufrecht zu erhalten, dass man theoretisch auch befreundet sein könnte. Weil sobald man nach einem Selfie fragt, ist es ja vorbei. Dann ist man ja Fan. Und wenn er jetzt noch,
aber guter Punkt, weil natürlich
jetzt kann
wenn
er noch
man
mit Christian Bale befreundet sein irgendwann.
Irgendwann, ja, total. Ja. Und da will man ungern die Geschichte erzählen, ey, wir haben uns irgendwie schon mal kennengelernt, ganz kurz nur auf der Straße, da habe ich ein Selfie mit dir gemacht, weil in dem Moment wäre alles vorbei.
Ja, stell dir vor, ich hätte mal irgendwann nach einem Selfie mit dir gefragt.
Ich überlege gerade, nee, hast du nicht, tatsächlich nicht.
Hättest du schon schön gefunden.
Weil du immer die Option offen halten wolltest, dass wir befreundet werden.
Ja, will ich auch
und
jetzt
es ist
noch.
Passiert.
Ich würde mehr als Freundschaft
okay, Entschuldigung.
Aber.
Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die hängen das Wort Freundschaft sehr hoch.
Nee,
bei mir
ich
ist
meine eher, für mich ist da auch schon eine tiefromantische Komponente drin. Aber darüber können wir.
Ach so, das meinst du. Das sehe ich natürlich genauso. Ich wollte nur sagen, Freundschaft ist für mich so ein Alltagswort wie Toilette.
Ja. Ostern.
Ostern, komm, schieß
Klo,
los, erzähl.
Klo-Humor.
What did you do for Easter?
Ich habe mich inspirieren lassen. Zum einen von dir, von unserem Gespräch in unserer letzten Podcast-Folge.
Oh, jetzt bin
wo
ich
wir
spannend.
Über Social Media geredet haben und darüber, dass man sich einfach auch ablenken lässt davon, was andere Leute angeblich alles gerade Tolles machen.
Ja.
Und Ostern war bei mir dieses Jahr zufälligerweise so, dass ich wirklich komplett alleine in der Stadt war. Alle waren weg, sind im Urlaub, sind so. Und ich hatte 4 Tage komplett frei, also nicht einen einzigen Termin im Kalender, nicht mal einen Call oder sowas.
Stark.
Und war in Berlin. Und ich habe gemerkt, und keine Freunde in der Stadt. Und also jetzt auch unabhängig von Ostern, nicht wirklich viele Freunde in der Stadt. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das total nervös macht. Und dann habe ich gemerkt, nach unserem Gespräch, dass es mich das vor allem nervös macht, weil ich auf Instagram halt die ganze Zeit sehe, wer gerade verreist ist und wer in Brasilien seine Familie besucht und wer gerade zum Beispiel in New York ist und wer in Antwerpen und wer irgendwelche krassen Osterbrunche veranstaltet.
Und Christian Bale, der Fotos von deinen Freunden postet.
Ja, ganz komisch. Da habe ich auch gefragt, also ein bisschen Privatsphäre respektieren, Christian. Da habe ich ihm auch direkt eine DM geschrieben. Meinte, so geht's. Christian, sage ich ja immer. So geht's nicht. Und dann habe ich einfach Instagram und TikTok von meinem Handy gelöscht. Und in dem Moment, in dem ich diesen Impuls nicht mehr hatte, die ganze Zeit mein Ostern zu vergleichen oder mein Wochenende, mein langes Wochenende zu vergleichen mit dem von anderen, war es auf einmal mega. Und dann stellte sich ein relativ, jetzt im Nachhinein relativ komplizierter Zustand ein. Ich hatte keine Termine. Ich konnte chillen ohne Reue.
Ja.
Und ich sag mal so, chillen ohne Reue über die Länge von 4 bis 5 Tagen wird irgendwann so ein lethargischer Zustand. Also es gibt so einen Sweet Spot, am 3. Tag chillen ohne Reue.
Ja.
Da habe ich zumindest gedacht, es ist mega, wie habe ich überhaupt eigentlich ein normales Leben geführt bisher? Wie habe ich Termine wahrgenommen? Wie bin ich zum Sport gegangen? Wie kann das sein, dass es jemals Zeiten gab, wo ich in den Supermarkt gegangen bin?
Ich verstehe, was du meinst.
Und man denkt an diesem 3. Tag in so einer tiefen Entspannung, ich glaube, das normale Leben ist gar nichts mehr für mich. Ich bin jetzt ein Aussteiger. Und am 4. Tag wird man so leicht gaga. Und zwar auch so leicht schrullig gaga. Ich habe am 4. Abend von Chillen ohne Reue, ich habe dann mir auch ein Videospiel runtergeladen. Ich glaube, ich habe netto 25 Stunden Videospiele gespielt. Ich frage mich wirklich, ich habe wirklich darüber nachgedacht, wie schafft Schmitti sein Pensum bei euch in der Firma und gleichzeitig noch irgendwie Elden Ring Obermeister sein. Weil das zieht ja auch Energie, wenn man so viel zockt. Und am 4. Abend habe ich gemerkt, ich bin gerade am Peak meiner energielosen Schrulligkeit, weil ich im Bett lag, eine Serie laufen ließ, meine Switch in der Hand hatte, um Pokémon zu spielen, und ich hatte mein Handy neben mir liegen, weil ich parallel Pokémon googeln musste, um zu gucken, was deren Attackenschwächen sind. Und das war so ein Moment, wo ich aufgeschaut habe und gemerkt habe, das ist sie, die Intervention, die ich mir selber zu geben habe. Und das war gestern Abend.
Und da bist du aufgestanden, hast dich erstmal geduscht in 4 Tagen?
Nee. Ich habe dann gemerkt, jetzt ist auch zu spät. Das ist so wie wenn man sich so eine riesen Pizza reinfrisst und denkt, jetzt ist auch egal, jetzt esse ich das Eis noch. Ich habe auch gemerkt, langsam kriege ich so Rückenschmerzen.
Oh, das kenne ich auch. Ich kenne das eher, wenn man krank ist und dann im Bett liegt und dann so merkt, also man ist noch weit weg von Wundliegen, aber man merkt so, wenn man zu lange im Bett liegt, dann ist es einfach auch nicht gut, weil das der alte Körper nicht mehr so mitmachen möchte. Und
absolut.
Wenn du das bekommst aus Freizeitgründen, ne, also das sagt eine Menge darüber aus, wie hart du gechillt hast ohne Reue.
Man schafft es auch ganz schnell, oder ich habe es ganz schnell geschafft, die Ansprüche an, was ist denn jetzt eigentlich rausgehen, runterzuschrauben, weil im Vergleich zu auf der Couch sitzen und Pokémon spielen, ist natürlich mal so eine Viertelstunde auf dem Balkon sitzen durchaus ein Ausflug. Und da kann man ja auch durchaus sagen, dass man was von der Stadt gesehen hat am Wochenende.
Ja, und du hast auch frische Luft bekommen.
Eben, ich war ein bisschen Vitamin D, ist ja auch so wichtig.
Absolut.
Und ich habe dann einfach an gestern Abend, habe ich gemerkt, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich habe mir den Rücken verchillt, ich habe mir den Kopf verchillt. Es war dann auch so, dass ich beim Einschlafen die letzten beiden Nächte irgendwann so Gedanken hatte, die so wirr waren, dass ich dachte, habe ich gekifft?
Geil.
Und dann habe ich gemerkt, nee, ich denke gerade in Videospielen. Ich denke so in so einer Pixellogik und habe dann parallel ja auch noch mir eine Serie angeschaut, damit ich bloß nicht auf einen eigenständigen Gedanken kommen muss, weil das für mich offensichtlich Entspannung ist. Und bin dann gestern Abend richtig frustriert eingeschlafen, weil ich gemerkt habe, wenn ich am 3. Tag aufgehört hätte zu chillen, wäre das perfekte Wochenende gewesen, aber ich musste es wieder übertreiben. Ich habe mich einfach wund gechillt.
Das ist, nee, ich war gerade chillen ohne Reue und jetzt ist die nächste Stufe Wundchillen.
Ich habe mich
WC.
Wirklich wund gechillt. WC. Ich habe mich absolut wund gechillt.
Aber wenn du mir das erzählst, freue ich mich aber für dich, dass es diesen Zustand in deinem Leben gab. Aus dem einfachen Grund, weil das ja schon ein besonderer Zustand ist.
Das stimmt.
Du hast wirklich den großen Luxus genießen können, in einer Situation von, es gäbe durchaus was zu tun, zu sagen, weil man kann, es gibt ja immer was zu tun, ja, und sei es in der Wohnung irgendwas umräumen oder überlegen, ob man irgendwas nochmal richtig sauer machen müsste, weil es irgendwie der letzte Woche...
Primelchen auf dem Balkon endlich mal pflanzen.
Was auch immer. Aber dass man sich dazu entschieden hat, all das einfach mal nicht zu machen, sondern sich um sich selber gar nicht zu kümmern, ist halt viel mehr wert. Meine ich wirklich ehrlich, weil wenn du mir das erzählst, verstehe ich, warum du sagst, dass sich das irgendwie nach Tag 4 so komisch angefühlt hat, aber gleichzeitig habe ich ein großes Gefühl von Glück in meinem Herzen für dich, weil das ist so ein, was für ein geiler Zustand.
Es war schon eine punktuelle Verwahrlosung.
Dass man sich so hart durchchillt, dass man in keinster Form mehr chillen muss, weil man einfach sagt, ich habe jetzt genug gechillt, es reicht. Also das ist ja, das kennt man ja sonst nur, wenn man, keine Ahnung, wenn man im Urlaub ist und zu viel Wein trinkt, weil man sagt so, ey, das war jetzt der dritte Abend in Folge, jetzt kann ich aber 2-3 Tage aussetzen, das wird sonst so eklig, dass man das gar nicht mehr genießen kann und das nichts Besonderes mehr ist. Das, da brauchst du ja auch immer eine Erkenntnis für. Manchmal dauert die auch 4 Wochen im Sommerurlaub. Aber in dem Fall hat es jetzt nur 4 Tage von dir selber gebraucht zu merken, ich erwarte mehr vom Leben.
Ja, wirklich. Also vielleicht ist das jetzt auch schon das Leben, dass man zwischendurch 4 Tage versumpft. Und also heute Morgen würde ich sagen, habe ich mich sogar in so einen leichten Anflug von mein Immunsystem ist so runtergefahren, dass ich ein bisschen anfange, mich krank zu fühlen, zu chillen. Also heute Morgen bin ich aufgewacht und habe erstmal Chris geschrieben, ich komme heute nicht ins Studio, ich muss es von zu Hause machen, ich bin nicht so richtig fit und kann auch bis jetzt nicht so richtig sortieren. Bin ich einfach noch runtergechillt oder habe ich mich wirklich krank gechillt? Und es ist auch irgendwie kein schöner Zustand, wenn man weiß, dass man es wieder nicht geschafft hat, ein Maß zu finden bei einer Sache. Wir finden ja gerne bei Sachen kein Maß.
Das stimmt, ja.
Dass ich so maßlos gechillt habe, dass ich heute Morgen aufwache und es mir einfach wirklich nicht gut genug geht, um ins Studio zu fahren, sondern ich muss mich hier in meine Fettecke setzen und muss hier meinen kleinen Podcast-Job machen. Das ist alles, also.
Joseph Beuys wäre stolz auf dich zu wissen, dass du in seiner Fettecke einen Podcast abhalten kannst mittlerweile und das auch noch bei dir in der Wohnung. Aber ich muss dir sagen, guck mal, eingangs habe ich zu dir gesagt, du siehst taufrisch aus und du hast so ein Glow.
Ein Chill, ja, ein Pokémon-Glow ist das. So sieht jemand aus, der die Top 4 der Pokémon besiegt hat.
Also ich muss ehrlich sagen, dass du Pokémon zockst, da brauche ich noch einen Moment für. Das ist so, ich dachte, das machen Teenager, die dann irgendwie durch den Park laufen und sagen, geh mal weg da, ich glaube, da ist mein Pokémon unter dem Stein.
Das ist Pokémon Go, dafür müsste man ja raus und sich bewegen.
Ah, okay, also du spielst Pokémon, guck mal, so gut kenne ich mich damit aus. Okay, Entschuldigung, der Boomer hier. Aber dass das irgendwie so dann dein Go-To-Game ist, Überraschung für mich.
Ja, es ist für mich auch immer noch eine Überraschung, weil ich jedes Mal, wenn ich, also einmal im Jahr lade ich mir eins runter. Und das Krasse ist, es ist natürlich ein Kinderspiel. Und es ist so ein geiles Gefühl, wenn man als Erwachsener dieses Spiel spielt und sagt, es ist mega einfach. Diese Idioten brauchen da länger für. Platz da, du Siebenjähriger. Werbung. Das weißt du ja noch nicht über mich, weil wir noch nicht in der Phase unserer Beziehung sind, wo wir zusammen nach Feierabend einkaufen.
Ja.
Wenn du mich alleine in den Supermarkt lässt nach Feierabend und wenn ich mit Hunger einkaufe und Lebensmittel einkaufen soll, Zutaten.
Das klingt nach, wenn du mich alleine in den Supermarkt lässt. Ja, das klingt so, als wenn ich das nicht tun
weiß
würde.
Weiß ja nicht, ich sperre dich doch nicht ein. Ja.
Ja, okay, erzähl
kommt
weiter.
No King Shaming. Ja. Da komme ich für 14 Rezepte mit ungefähr 3 Zutaten, die man braucht, aber auch 8 fehlen. Und ganz viel Schokolade. Also ich kann einfach nicht, wenn ich Hunger habe nach Feierabend.
Mit anderen Worten, don't.
Please don't.
Okay.
Und genau da kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel. Denn HelloFresh, über HelloFresh dürfen wir heute reden. Und HelloFresh nimmt einem genau diese Unfähigkeit, die ich gerade besprochen habe, potenziell ab. Und es gibt Köstlichkeiten bei HelloFresh. Wenn ich dir jetzt aber sage, dass ich mal ein Beef Stir Fry mit Pak Choi gemacht habe, nach meinem Arbeitstag, bin nach Hause, habe ich mir in die Küche gestellt, habe ich gezaubert. Kein Problem, habe ich einfach hingezaubert. Da fallen dir aber wahrscheinlich die Augen aus dem Kopf, weil du sagst, who is she? Wer ist die geheimnisvolle Schöne da mir gegenüber, die auch noch kochen kann?
Und jetzt kann ich sie nicht mehr sehen, weil mir die Augen rausgefallen sind.
Absolut.
Okay, und das machst du dann, weil die schicken dir das in einem perfekt abgepackten Karton, wo alles genauso drin ist, wie du es brauchst und deswegen funktioniert es für dich.
Man kriegt alle Zutaten. Das sind Zutaten in einer tollen Qualität, hochwertig von zertifizierten Erzeugern. Also es gibt nicht nur Beef Stir Fry mit Pak Choi, es gibt so sehr viele Rezepte, ist alles sehr abwechslungsreich. Man kann jede Woche aus über 40 Rezepten ohne den üblichen Planungsstress und die Einkaufshektik auswählen. Und dank Rezeptkarten sind die Gerichte einfach und schnell zubereitet, weil das sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich keine Rezeptkärtchen hätte, von denen ich einfach alles stumpf abgucken kann, gäbe es keinen Beef Stir Fry bei mir. Mit der Kochbox kann man dann täglich eine kulinarische Reise durch die Welt erleben.
Dann möchte ich noch hinzufügen, dass es im April jetzt gerade eine ganz besondere Aktion gibt. Und zwar die limitierten Taste of Asia Gerichte entführen auf eine Reise durch Japan, Korea und Malaysia. Und da warten fernöstliche Genüsse, die Spaß machen beim Kochen, beeindruckend auf dem Teller aussehen und richtig gut schmecken. Und ich weiß nicht, was man noch sagen muss, dass euch das Wasser im Mund zusammenläuft. Vielleicht, dass es einen Code gibt. Der heißt Sunset. Großgeschrieben alles. Sunset. S-U-N-S-E-T für die, die es mit A geschrieben hätten. Ihr spart in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich sogar bis zu 130 Euro. Und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Das alleine wäre für mich ein Grund, in die Schweiz zu ziehen.
extra für die HörerInnen, muss man dazu sagen. Es gibt außerdem kostenlosen Versand für die erste Box und der Code ist für neue und auch ehemalige KundInnen gültig. Und wir haben uns jetzt hier mal was ganz Besonderes überlegt. Wir haben nämlich alle Infos und die Links zum Einlösen auch nochmal in die Shownotes geschrieben. Dachten wir, probieren das mal aus.
Viel gut.
Oder?
Das ist eine gute Idee.
Eigentlich ganz schön, ne?
Für nichts, aber wenn das nachher so ein Trend wird, dass alle anderen das auch machen, dann möchte ich, dass alle sich erinnern, dass wir die Ersten waren.
Das ist mir unangenehm dann auch.
Das Ende der Werbung. Weiter geht's. Sag mal, aber eine Sache habe ich, die mich sehr beschäftigt hat und ich weiß nicht, ob du sie mitbekommen hast, aber es gab ja ein Lebenszeichen von dem Godfather of Television.
Es steht ganz oben auf meiner Liste. Ich möchte mit dir über Stefan Raab reden.
Ey, aber jetzt weiß ich nicht, wie wir anfangen sollen, weil ich kann dem Ganzen eigentlich nur eine riesen Pointe vorwegnehmen. Und zwar, ich habe ja kein Insta hier. Ich hab's ja wirklich mir deinstalliert immer noch. Und das ist tatsächlich auch ein Move. Wir haben letzte Woche so ein bisschen über Social gesprochen. Ich glaube, mir geht es auch deswegen so gut, weil ich faktisch wirklich keine Zeit auf irgendwelchen komischen Medien verbringe im Urlaub, sondern richtig feststelle, wie es mir komplett egal ist, was auf Social Media passiert und man so richtig Zeit für andere Sachen findet, die einem sehr, sehr gut tun. Und dann rief mich aber ein Freund an und meinte, ey, du bist doch da vielleicht ein bisschen näher dran als ich, ordne mir das mal bitte ein. Und dann habe ich gesagt so, ja, ich habe es noch mitbekommen über Medien, wo man es dann so liest, aber ich habe jetzt keinen Einblick, aber das funktioniert ja nicht. Und dann hat er gesagt, das denkst du. Was ist davon zu halten? Wird Stefan Raab wiederkommen? Weißt du Näheres? So, ich gebe ab nach Berlin zu Sophie Passmann. Frau Passmann, Sie stehen in Berlin in der Wohnung von Sophie Passmann.
Ich weiß,
dass Sie am Wochenende hart gechillt haben, ohne Reue. Sie haben die News mitbekommen. Stefan Raab denkt über ein Comeback nach. Was sagt man in Berlin dazu?
Ja, das war natürlich ein Paukenschlag, den wir hier im politischen Berlin vernommen haben. Am Wochenende habe ich versucht, mit meinen Informanten in Köln,
ja,
T. Schmidt, in Kontakt zu treten und leider erfolglos bisher, war auch Bundesliga. Deswegen kann ich Ihnen zu der Zeit keine weiteren Informationen geben, außer die, die wir schon aus den sozialen Medien vernommen haben, nämlich, dass Stefan Raab von jetzt auf gleich nicht nur einen Instagram-Account erstellt hat, The Real Stefan Raab, The Official Stefan Raab, irgendwie sowas, sondern auch ein Video hochgeladen hat zusammen mit Elton, wo er ankündigt, dass wenn er 9 Millionen Follower bis zum 1. April haben sollte, dass er dann wieder was im Fernsehen macht.
Okay.
Wir können jetzt schon mal sagen, er hat es nicht geschafft. Ich glaube, er hat, wollen wir die Zahl verraten? Ja, ist auch kein Geheimnis, warum sollen wir die Zahl nicht verraten? Irgendwie 2,8 Millionen, 3 Millionen Follower?
Ich kann es nicht sehen. Am Wochenende waren es 2,4 und mir ist die Kinnlade runtergeknallt.
2,8 Millionen. Und die Videos, also das ist so ein, für alle, die es jetzt dann doch nicht gesehen haben, was ich mir schwer vorstellen kann, man sieht Stefan Raab auch gar nicht. Man sieht dann nur so ein Alpensee-Gedönsrad. Das ist Natur, glaube ich. Wahrscheinlich am Stange wird. Und man sieht Elton und Stefan Raab sieht man nur so von hinten oder ein Körperdouble, der Stefan Raab sein könnte. Und diese Videos wurden, also er hat es zweimal hochgeladen. Einmal wurde es 63 Millionen Mal angeschaut. Was?
Das ist fast jeder Deutsche.
Und das andere wurde 14,8 Millionen Mal angeschaut.
Okay, also wenn wir es aufeinander addieren, dann sind wir bei 77 Millionen. Das ist dann
das ist
also
absurd.
Das ist wirklich absurd.
Dafür erscheint mir die Zahl von 2,8 Millionen Followern relativ klein, ehrlich gesagt.
Ja, und ich muss auch vielleicht noch eine Zusatzinformation hier aus dem Studio Ibiza. Da muss ich noch die Zusatzinformation geben. Den Account gibt's schon lang. Den Account hat Stefan damals ins Leben gerufen, als er auf Tour war, nachdem er, also er hatte da in Köln, glaube ich, 2-3 Konzerte in der Lanxess Arena gespielt mit den Heavy Tones und mit Gästen. Da ist, glaube ich, auch müsste auch eigentlich ein Foto sein in dem Account, wo er auf einer Bühne steht. Kann das sein?
Stimmt, ich habe das nicht einordnen können.
Ja, das war damals, da hat er den Account ins Leben gerufen und das war in der Zeit, als wir in Köln damals Dings gemacht haben. Wie hieß denn die tolle Erfindungssendung, die ich da mit ihm gemacht habe? Ja, sag mal.
Zirkus Halligalli.
Nee, Neo Paradise. Ich hab doch für Raab so eine Art Shark Tank nur mit Erfindern gemacht. Sag mal,
stimmt, das mit dem Bierkasten.
Das Ding des Jahres, jetzt, Entschuldigung. Ja. Das Ding des Jahres.
Das wird der Merk und Joko ist bei jedem Projekt mit Leidenschaft und Herzbestimmung.
Nein, ich habe nur gerade, weil ich habe nur das Logo gesehen mit der Lampe und ich dachte gestern, da ein Licht geht auf. Nee, wie hieß denn die Sendung nochmal? Aber da habe ich schon seinen Insta-Account, weil da waren ja Lena und meine Wenigkeit mit in der Jury und mit durchaus zusammengerechneter, also Lena Gerke, zusammengerechneter Media-Power durchaus relevant für Stefan Raab, der einen ganz frischen Account hat. Und da haben wir dann ihn gepusht, oder vielmehr ich habe ihn gepusht, weil er da schon die Fantasie hatte von, wäre doch witzig, wenn ich mit nur einem Post eine Million Follower habe oder irgendwie so. Und ich möchte, eine Sache möchte ich mal voranschieben von den 2,8 Millionen, hast du gerade gesagt, sind bestimmt 50.000 Follower, die ich ihm beschert habe. Ich möchte das auch nochmal ganz klar und laut hier sagen.
Ja, finde ich auch wichtig.
Dass das nicht vergessen wird, dass ich ihm eigentlich den Anfang auf Social Media überhaupt erst ermöglicht habe.
Ich finde auch wichtig, dass nicht in der deutschen Medienlandschaft der Fehler gemacht wird, dass die Leistung von einem etablierten Mann über 40 übersehen wird.
Nee, das ist deswegen, ich möchte das, und hier, wir reden ja von zwei durchaus etablierten Männern über 40, und wir sind auch füreinander da gewesen in der Zeit.
Ja, man hat
und
sich
dass
auch
jetzt noch ein
können.
Anderer über 40-jähriger Mann sich da um Stefan Raab gekümmert hat, nämlich Elton, und ihm da am Ende mehr Follower beschert hat, wie Elton und ich zusammengerechnet mit Klaas und dich noch dazu addiert. Das ist schon irgendwie, oder hat Elton auch so davon profitiert?
Das weiß ich nicht, ich gucke mal gerade live nach, ich bin ja live im Studio. Ich weiß
TV
nur, dass
was
Elton einen, ich sag mal, eher einen authentisch geführten Instagram-Account hat, sagen wir mal so. Da ist das auf jeden Fall keine Agentur zwischengeschaltet.
Du meinst so ein bisschen wie bei mir.
Nee, anders. Da ist auch, da werden.
Anders
auch,
authentisch.
Ich erinnere mich auch, da werden auch öfter mal so, wird auch mal so in die Kamera gefilmt. Ins Gesicht gefilmt aus dem Auto, wo man denkt, ja, ich verstehe das Konzept Ringlicht. Also, ich meine wirklich authentisch im Wortsinne, dass man merkt, der macht es selbst und der postet halt auch, wenn der ein Foto von einem lustigen Mad Eagle sieht, dann postet der den auch. Einfach, weil er es lustig findet und mit seinen Followern teilen möchte.
Das
und ich glaube.
Und wie viele Follower sind das? Mit denen er das teilt?
200.000. Und ja. Elton hat das Video auch gepostet und bei dem sind es 233.000 Follower.
Jetzt ist natürlich meine eine große These, die ich dazu entwickelt habe am Wochenende. Ich müsste einfach mal für ein paar Jahre verschwinden und zack, wäre ich Insta-Fame und alle würden sich wünschen, dass ich mal wiederkomme. Ist es so leicht? Weil dann würde ich jetzt hier auflegen.
Mein Impuls war zu sagen, ja stimmt, aber jetzt merke ich da, du erinnerst dich daran, ich habe mir doch das Auto zugelegt, wir müssen den Podcast noch ein bisschen machen.
Ich habe mir doch
den Lambo jetzt zugelegt, mit dem ich immer zweite Reihe parke vom Haus.
Ich sag jetzt einen ganz sympathischen Satz, du kannst mir auch einfach sagen, was es gekostet hat, überweise ich dir das.
Du kaufst hier aus dem Podcast. Komm, ich überweise in die Scheiße, bevor ich jetzt hier noch ein Jahr mit dem Podcast machen muss.
Was kriegst du noch das Jahr?
Gebe ich einfach das Geld.
Komm, wir einigen uns
Euro.
Auf die Hälfte und dafür musst du keine Folge machen.
Also ich glaube, dass das stimmt, wenn du jetzt wirklich, oder wenn jemand sehr, sehr beliebt ist in den Medien. Also bei mir würde das nicht klappen, aber wenn du jetzt, der lange, sehr erfolgreich, sehr beliebt ist, einfach von der Bildschirmfläche verschwinden würde, dann glaube ich, wenn du noch so 7 bis 9 Jahren wieder auftauchen würdest und wirklich auch gar nichts gemacht hast vor der Kamera in der Zeit, dann würden die Leute auch ausrasten. Ich glaube aber auch,
ich
dass...
Muss mal durchrechnen, ob ich das kann.
Ich glaube, bei Stefan Raab war ja schon dieses neben Harald Schmidt unser einziger Late-Night-Talker und die Leute haben halt auch ein besonders emotionales Verhältnis zu den Late-Night-Shows, die sie geguckt haben oder gucken. Ich glaube, es berührt nochmal einen anderen Ort, als sich Duell um die Welt zum Beispiel anzuschauen oder auch Wer steht mir die Show. Das ist alles nahbarer. Was ich damit sagen will, du bist kein Stefan Raab, Joachim.
Ja, das verstehe ich. Das würde ich mir auch niemals anmaßen, da auch nur im Ansatz. Also ich würde eh niemals mich mit irgendwem gleichstellen wollen, weil das, glaube ich, sofort an Gotteslästerung grenzen würde. Aber ich war so überrascht, dass das funktioniert.
Ich auch.
Dass das Prinzip zu versprechen, ich komme wieder bei 9 Millionen, dass das ein ambitioniertes ist sehr klar gewesen. Und ich glaube, das hat man ja auch nicht umsonst so hoch gehangen. Aber trotzdem muss man ja jetzt sagen, dass Stefan Raab den wahrscheinlich am wenigsten bespielten Instagram-Kanal in Deutschland hat mit der dadurch aber größten Followerschaft. Das ist wahrscheinlich von der Aktivität der NutzerInnen des Accounts The Real Stefan Raab und der Menge der Posts würde ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der hat eine größere Relevanz wahrscheinlich in der Nutzungsratio von Posts zu Interaktionen als ein Cristiano Ronaldo oder eine Kim K.
Glaube ich auch. Ich bin ein bisschen zu jung, um zu TV Total wirklich noch ein emotionales Verhältnis zu haben. Ich habe das schon als Kind noch ein bisschen geguckt, aber die Hochzeit von Stefan Raab war wirklich vor meiner aktiven Fernsehguckzeit und vor allem auch vor meiner aktiven, ich will fürs Fernsehen schreiben Zeit. Und ich glaube, wäre ich ein paar Jahre älter, wäre Stefan Raab für mich der heilige Gral gewesen, weil man wollte halt zu der Zeit entweder bei TV Total oder bei Schmidt sein und eine andere Möglichkeit gab es irgendwie nicht und gibt's so richtig bis heute ja auch nicht, was das Feld angeht. Deswegen, ich habe natürlich totale Ehrfurcht und Respekt vor dem, weil das so ein bisschen der krasseste Fernsehmensch ist, den man hat und irgendwie hatte. Ich habe es aber auch gesehen und habe gemerkt, so ein bisschen bin ich halt dann doch auch eine Frau, die 30 ist, die aus einer ganz anderen Lebenswelt kommt und ich sehe das Video und denke, natürlich muss er jetzt 7 Jahre zu spät über Fitness-Influencerin Witze machen, ne? Weißt du, das ist so ein das ist egal, weil Stefan Raab sich eh nicht die Frage nach Sympathie stellt und man dem auch anmerkt mit allem, was er macht. Dem ist völlig egal, ob irgendwelche Nobodies auf Twitter sagen, das ist ja wirklich komisch. Ich habe es gesehen und dachte, boah, ist der Witz alt. Und das ist auch so ein bisschen dieses breitbeinige, den Raab schreie ich rum, weil ich die Regeln falsch verstanden habe, dieses Ego-Ding. Wenn ich schon Social Media mache, dann will ich aber wenigstens die meisten Follower in Deutschland haben. Dann will ich mehr als diese Hupfdohle, die irgendwelche Fitnessvideos hochlädt. Ich habe so ein bisschen im ersten Moment dieses Gefühl dazu gehabt und dann, als ich gesehen habe, wie viele Leute darauf reagieren und wie sehr ich selber gespannt wäre, ob er wirklich nochmal was macht und was er machen würde, habe ich gedacht, ja, okay, er ist halt einfach, er kann sich halt erlauben, weil er ist und weil er die krassesten Sachen im Fernsehen gemacht hat. Ich glaube, und jetzt kommen wir, das interessiert mich nämlich seit Tagen, was deine Theorie ist, warum er es gemacht hat. Ich glaube, dass er das so gepostet hat, dass es ein April-Scherz sein könnte, wenn es scheitert. Weil er sich natürlich auch nicht eingestehen möchte, dass er nicht schafft, 9 Millionen zu knacken, weil das gestern geendet ist, diese Frist. Und dass er aber gleichzeitig sich nicht erblöden wollte, als Stefan Raab, was ich nachvollziehbar finde, Social Media anzufangen und dann so 300.000 Follower zu haben. Das ist eine würdelose Zahl für ihn, in seiner Wahrnehmung. Das heißt, er hat jetzt schon mal 2,8 Millionen Follower und wenn er irgendwann Bock hat, Social Media zu machen oder irgendwas zu bewerben, dann hat er einen Account, der seinem Ego entspricht. Das ist meine Arbeitstheorie, warum diese ganze Aktion. Weil ich glaube nicht, dass er wirklich eine Fernsehsache in der Hinterhand hatte, die er zünden konnte, weil selbst er musste wissen, dass 9 Millionen Follower nicht erreichbar sind. Glaube ich.
Würde ich auch vermuten. Interessant finde ich aber eher, und das zeigt ja eigentlich nur, was für ein enges Verhältnis Elton und er haben. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn jetzt, doof gesagt, Klaas und ich mal mit ihm irgendwo 2 Stunden rumhängen würden und man sagen würde, ey Stefan, wollen wir nicht ein Video machen, wo du da so sitzt und man kann ihn nicht sehen und dann posten wir das? Da bin ich mir ziemlich sicher, da hätten wir eine Abfuhr erteilt bekommen. Da hätte er bestimmt nicht gesagt, lass das machen, finde ich super witzig, ist total cool. Das hat schon, glaube ich, auch ganz viel mit den Menschen zu tun, die ihn umgeben und denen er vertraut.
Glaubst du, das war Eltens Idee? Nee.
I don't know, aber wie auch immer die Situation entstanden ist, das zeigt ja eigentlich nur, die beiden sind irgendwo gemeinsam im Urlaub. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich bezweifle, dass Stefan Raab in Stanglwirt fährt. Das ist auch sehr hypothetisch. Vielleicht waren sie auch gemeinsam im Stanglwirt. Da ist Elton ja gern gesehener Gast. Aber ich mag daran irgendwo, dass diese Geschichte mit den beiden passiert. Weil, doof gesagt, Elton ja derjenige war, der, glaube ich, das Licht der Fernsehwelt erblicken durfte in der Größenordnung, wie es für ihn heute noch scheint. Das hat Stefan ihm irgendwie ermöglicht, weil er damals der Praktikant war, der ihn da, also bei TV Total war Elton der Praktikant und hat dann da sich irgendwie hochgemausert zu einer Person, die aus dem deutschen Fernsehen so nicht wegzudenken ist. Ich erinnere mich immer noch daran, wie wir, Klaas und ich, mal mitgemacht haben bei der Stockcar-Challenge auf Gelsenkirchen, hier Schalke Arena. Und das Ding war immer bumsvoll, bis unter das Dach mit Menschen und da sind so nach und nach die Promis reingefahren und dann wurde kurz applaudiert und Stefans Auftritt hatte sicherlich auch immer durchaus eine Aufmerksamkeit vom Publikum bekommen, die größer war als die von allen anderen, aber lass mal Elton in diese Arena einfahren, da ist die Arena durchgerät. Das war wirklich so, also als wenn Schalke heute ein Tor schießt, so ungefähr war das, als Elton die Arena betreten hat. Der ist einfach ein sehr, sehr beliebter Fernsehmensch geworden durch Stefan und dass die beiden aber bis heute so ein gutes Verhältnis miteinander haben, dass auch dieser Moment auf die beiden zurückzuführen ist, das lässt bei mir so eine Art Fernsehromanze durchaus aufkommen, weil da bis heute, egal was da in den letzten 10 Jahren oder 7, 8 Jahren so um Stefan vielleicht gewesen ist, dass man nichts mitbekommen hat, die beiden schienen in Kontakt geblieben zu sein und haben irgendwie ein gutes Verhältnis zueinander und das zumindest finde ich irgendwie sehr, sehr ehrenwert und sehr wertvoll in einer Freundschaft, würde ich sagen, die da durchaus in dieser Branche bei den beiden entstanden ist, was jetzt auch nicht so häufig ist, dass da enge Freundschaften entstehen und bleiben in der Welt des Fernsehens.
Na, guck mal, da war ich zynischer als du. Ich habe das Video gesehen und dachte, ach cool, da hat Eltons Management mal wieder eine Anfrage bekommen von Stefan Raabs Produktionsfirma.
Nee, das glaube ich nicht.
Also das weiß ich gar, also das war nur, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass die bis heute wirklich noch ein Ding miteinander haben, sondern ich dachte einfach, da hatte Stefan Raab eine Idee und dann sagte er, ja, frag doch mal Elton an. Aber deine Version ist romantischer. Deine Version ist romantischer. Nee,
vielleicht liege ich auch komplett falsch. Und man kann ja auch nur mutmaßen, weil das Schöne ist ja auch, dass das alles so nebulös ist, dass es ja auch so Bock macht, sich darüber Gedanken zu machen. Wieso ist das so? Wie ist das entstanden? Ich traue aber beiden zu, dass das eine Situation ist, die in dem Moment an diesem See, war das glaube ich, hast du gesagt eben,
ja,
an diesem See da entstanden ist und die das einfach gemacht haben. Und dann hat man sich das noch zwei, dreimal angeguckt und hat gesagt, ich lade das jetzt hoch. Und dann hat der andere gesagt so, ja, klar, lad hoch. Ich lade das wirklich hoch. Ja, lad hoch. Und dann ist der Rest Geschichte. Aber ich finde es wirklich faszinierend, als ich am Wochenende diese Zahl von 2,4 Millionen Follower gehört habe und ich gefragt wurde, ob ich da ein bisschen mehr zu sagen kann, ob ich mehr weiß, war es wirklich absurd, dass da 2,4 Millionen Follower zusammenkamen, weil ich weiß nicht, wo er vorher war, aber es muss irgendwas maximal um die 100.000 gewesen sein.
Ja, die Frage ist ja jetzt, wie geht's weiter, weil...
Wie geht's weiter?
Warum hat er das gemacht? Ich glaube, also meine
Sollen wir ihn kurz anrufen, so wie du damals den Nabu angerufen hast?
Stefan Raab, Nabu, ey, das ist irgendwie gleich großer Flex.
Ich wüsste mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn wir ihn jetzt anrufen würden, es wäre nachher nicht im Podcast.
Ich würde auch sagen, haben wir nicht in dem Moment, in dem er das Wort Podcast hört, haben wir dann nicht dann schon eine Unterlassungserklärung im Haus? Ja. Also es ist so wie bei Harry Potter, dass die Eule quasi in dem Moment von Hogwarts geschickt wird, in dem das passiert, was gerade... Ja.
Ja,
es ist deswegen lassen Sie Stefan Raab mal ausnahmsweise nicht anrufen.
Es ist rechtlich verboten, Mitschnitte von Telefonaten ohne Einverständniserklärung zu senden. Und
Stefan, nette vom Namen.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Stefan diesen rechtlichen Schritt kennt und sagt, ha, ja, ich habe gerne mit euch eine halbe Stunde gequatscht, aber davon werdet ihr nichts ausstrahlen. Ciao. Und auch da müsste ich wieder sehr drüber lachen, weil ich liebe daran, dass er eigentlich dieses Spiel komplett in der Hand hat. Also das ist so alle Rätsel raten und in die Position zu kommen, dass das ist schon ein starkes Stück.
Ja, für mich wäre es überhaupt krass, mal mit Stefan Raab zu sprechen. Ich bin ja zu jung, um den überhaupt jemals irgendwo getroffen zu haben. Nicht mal auf irgendeiner Preisverleihung. Deswegen, ich treffe Stefan Raab das erste Mal aus, potenziell. Deswegen, ich würde ja hoffen, dass der nochmal was im Fernsehen macht und wenn es nur irgendeine Stocker-Challenge ist, weil ich diese Ära von Fernsehen total verpasst habe als aktives Mitglied von Fernsehen. Jetzt müssen wir eine Prognose abgeben, jeder von uns. Was wird im Laufe dieses Jahres noch mit Stefan Raab in der Öffentlichkeit passieren?
Also ich gebe zwei Prognosen ab. Mhm. Die eine ist eine realistische und die andere ist eine, von der ich hoffe, dass er es hört und sich dann meldet. Die realistische ist, es passiert gar nichts.
Mhm.
Und die andere ist, er kommt im Herbst zu Wer steht mit die Show.
Geht das weg?
Ganz uneigennützig.
Ja, ja.
Aber das wenn ich irgendwo. Also, ich muss das jetzt kurz begründen. Wenn ich irgendwo ein Comeback feiern wollen würde, ja, dann wäre es bei Joko Winterscheidt, Wer steht mir die Show. Also vielleicht ist die Herbststaffel schon fertig gebucht, Stefan, falls dir das irgendjemand hier zuspielt, aber ich würde noch einen Tisch nebendran stellen und würde sagen, du bist herzlich willkommen. Das wäre für mich. Also auch auf einer ganz, oder anders jetzt, das ist jetzt so, jetzt wird so kokett und man weiß nicht so, wie viel Ernst ist das und wie sehr hat man gerade einen Größenwahn, so meine ich es gar nicht, sondern aus all dem, was du eben gesagt hast, nämlich, dass du sagst, ey, das ist so eine Ära gewesen, die habe ich gar nicht so mitgeschnitten, aber wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre, wäre das sicherlich für mich der absolute Peak gewesen, auch für diesen Mann zu schreiben und da in der Redaktion mitzuarbeiten. Genauso, weil ich diese Ära komplett mitgenommen habe und sie auch für mich sehr prägend war und er tatsächlich auch jemand gewesen ist, wo man das ein oder andere Mal auch in der Show saß und ich weiß noch das erste Mal, wie man sich da die Hosen gestrichen voll hatte, da hinzugehen und man wusste nicht, wird er einen mögen, wird er einen nicht mögen, wird das ein gutes Gespräch, wird das ein schlechtes Gespräch, ist man witzig, ist man nicht witzig, ist er witziger als einer und all das und am Ende des Tages er immer wirklich von Tag 1 an Klaas und mir gegenüber ein unfassbar angenehmer Mensch gewesen ist und auch wirklich, mir würde nichts Negatives einfallen, was ich zu diesem Menschen mit den eigenen Erfahrungen sagen kann. Und da gibt es eine Menge mehr Menschen in dieser Branche, wo mir 1000 Geschichten einfallen würden, wo ich sagen würde, okay, das war scheiße, gab es da nicht. Und gleichzeitig eine Sendung zu haben, wo man prominente Gäste hat, wie ich sie jetzt gerade habe, mit Wer steht mir die Show? Und Stefan Raab würde kommen und da sitzen. Ich glaube, danach gäbe es wenig, was ich noch erreichen wollen würde mit dieser Sendung.
Ja.
das wäre wirklich so ein absoluter, für mich eine absolute, das war so Thomas Gottschalk damals in der ersten Staffel, das war schon so ein Moment von absurd, dass der sich da hinsetzt. Günther Jauch steht noch ganz oben auf meiner Wunschliste, Kai Pflaume ebenfalls.
Jetzt hör doch mal auf, den Booking von Wer steht mir die Scheu hier in der Podcast zu machen.
Nee, das ist so, Kai Pflaume kann ich, weil ist ARD, funktioniert nicht. Günther Jauch kann auch nicht, weil ist RTL. Das heißt, die beiden sind raus. Ja, da bleibt dann nur noch Stefan Raab übrig.
Ja.
Ja, und deine Prognose?
Meine Prognose ist, dass er im Herbst leider gar keine Zeit hat und in einem wichtigen Projekt involviert ist.
100%, natürlich, aber
so,
ich möchte mich...
Er wäre so gerne dabei gewesen.
Ich möchte mich kurz verlieben in den Gedanken.
Meine Prognose ist, dass er jetzt ein bisschen angefixt ist von diesen 2,8 Millionen Followern. Mhm. Und nicht die Disziplin behält, diesen Instagram-Account zu ignorieren. Der wird im Laufe des Jahres Sachen posten, ist meine Prognose. Und zwar nichts mit System, sondern der ist ja dann auch ein Zahlen- und Quoten- und Erfolgsmann. Und der wird dann sich überschlagen können, dass 2,8 Millionen echte Menschen eine ganz schön krasse Fernsehquote gewesen wären und dass es ganz schön viele Leute sind. Mhm. Und dann glaube ich, wird der zwischendurch mal so eine Story machen oder irgendwas reposten oder irgendein Foto posten und das wird vielleicht den Instagram, die Instagram-Mystik von seinem Account ein bisschen nehmen. Das ist meine Prognose.
Okay. Aber er hat zwischendurch, glaube ich, immer schon mal wieder, ich glaube, als TV Total damals losging, im quasi Rerun, der neu gestaltete mit Puffy, da weiß ich, dass er damals, glaube ich, dazu auch was gepostet hat, das aber dann wieder runtergenommen hat. Ist ja auch interessant zu sehen, wie er das dann betreibt, dass er den Einmal-Schub nimmt.
Mhm.
Und da kannst du, deswegen bestätigt das eigentlich deine These, ich kann mir schon vorstellen, dass da was passiert. Aber ich finde es einfach generell spannend, interessant und auch irgendwie schön zu sehen, dass dann nochmal ein Lebenszeichen in die große weite Welt von ihm gesandt wurde und man irgendwie so sich jetzt so fragen, was macht er wohl damit? Wie wird das weitergehen? Und das liebe ich. Und in so eine Position muss man erstmal kommen in Deutschland, dass Leute sich ernsthaft fragen, was macht die Person wohl als nächstes? Da gibt es ja nicht so viele Leute, bei denen das so ist.
Das ist schon gut. Ich habe noch ein paar News von der Igelfront, wenn du möchtest.
Schieß los.
Mir wurden zwei Artikel zugespielt.
Ja.
Einer ein bisschen ernster als der andere. Also, die eine Igel-News lautet folgende. Ist folgende. Eine englische Dame glaubte, ein hilfloses Igeljunges auf der Straße gefunden zu haben, doch die Realität sah anders aus. Während eines Spaziergangs stieß die Frau auf etwas Stacheliges, da es regungslos war, nahm sie an, dass es sich um ein krankes Igelbaby handelte. Sie brachte das vermeintliche Tierchen nach Hause und kümmerte sich eine Nacht lang darum. Ich war beunruhigt, gestand sie, weil das Tier weiterhin regungslos war. Es war sehr früh für Igelbabys, sagte die Tierärztin. Als die Tierärztin dann in die Box blickte, konnte sie ihren Augen kaum trauen. Das vermeintliche Igelbaby war tatsächlich ein flauschiger Bommel einer Mütze. Die hat eine ganze Nacht lang einen Bommel von einer Mütze gefüttert.
Oh Gott, ist das blöd.
Gewundert, dass das nichts frisst und nichts von der Milch. Das war einfach, warte, ich gebe sogar ein Foto. Das ist so einfach so ein flauschiger Kunstfellbommel von so einer Mütze, den irgendjemand abgefallen ist. Und da liegt sogar so Katzenfutter daneben. Und diese arme Frau hat in so einer Kiste die ganze Nacht einen Mützenbommel gefüttert.
Ist das blöd? Ah. Wirklich, da bin ich fast erschrocken.
Nee, so, aber die Tierärztin hat gesagt, das ist das Gute, was man da rausnehmen kann für die Öffentlichkeit, wenn man tatsächlich einen Igel tagsüber sieht, das ist kein gutes Zeichen, weil einen ist es gerade zu früh für Igel und zum anderen, wer tagsüber einen Igel draußen sieht, der sollte tatsächlich sich um Hilfe kümmern, weil das wäre nicht normal für Igel, das würde bedeuten, dass die verletzt sind. Das ist die ernste Sache, die wir da rausziehen können.
Okay, aber dann hat sich das ja schon gelohnt, dass sie den Bommel mit nach Hause genommen hat.
Und wir haben auch eine Igelheldin.
Ah, ja?
Ich hoffe, dass auch der NABU mit dieser Frau aus Oberbayern in Kontakt tritt. Im oberbayerischen Neuburg an der Donau hat eine Frau einen betrunkenen Igel gerettet. Er lag regungslos mit der Schnauze in einer gelblichen Substanz, sagte Claudia Hopf. Die hat das Stacheltier kürzlich entdeckt, als sie morgens ins Fitnessstudio fahren wollte. Zusammen mit ihrer Tochter steckten sie den Igel zum Ausnüchtern in eine Kiste. Der Igel hatte mithin einen Kater und musste erstmal den Kopf klar werden. Wir haben uns im Internet darüber informiert, was man in so einem Fall am besten tun kann. Sie und ihre Tochter hielten dem Tier daraufhin immer wieder die Wasserspritzen ans Maul und die Reflexe haben funktioniert. Er hat ordentlich gesoffen, er hatte wohl Nachdurst. Also dieses Igelchen hat sich leider mit Eierlikör betrunken, weil irgendjemand wohl eine Pfütze Eierlikör beim Osterbrunch, beim Osterpicknick
fand. Wie absurd ist das denn?
Und ich finde tatsächlich, also natürlich ist es traurig und wahrscheinlich wäre der, ich weiß gar nicht, ob der dann gestorben wäre oder ob der einfach nur einen harten Kater gehabt hätte, aber dass so ein Igelchen sich am Eierlikör betrunken hat, das finde ich schon auch wieder ein bisschen süß an Ostern.
Also,
aber natürlich so aus Tierschutzgründen ist es nicht süß.
Naja, klar. Als Igelbotschafter und als Igelbotschafterin, Botschaftervertreter oder wie der Titel von dir war, muss ich auch sagen, haben wir natürlich eine Verantwortung, das jetzt richtig zu stellen und in ein rechtes Licht zu rücken. Aber ich muss auch sagen, ein Igel, der an Eierlikör leckt und sich denkt, huh, das schmeckt aber gut. Und dann ein Igel, der denkt, was ist denn hier los? Dreht sich alles, fühlt sich gar nicht gut an. Kommt von dem Zeug hier, da machen wir mal mehr. Mal gucken, was nächstes passiert. Das ist wahrscheinlich ein richtiger Suchti geworden. Also nicht, dass man den irgendwie 3 Monate später, keine Ahnung, am Bahnhof Zoo getroffen hätte mit einer Spritze im Arm.
Dritten Nadel am Körper. Ich finde aber auch, so ein bisschen beschreibt das den Traum, den man hat, wenn man verkatert ist, dass einfach eine fremde Frau ins Schlafzimmer kommt und einem mit so einer Spritze Wasser in den Mund gibt und einfach darauf wartet, dass einem besser geht und sich um einen kümmert. So möchte ich mal gepflegt werden.
Es müsste
für mich
gar nicht eine Frau sein, es wäre einfach schon schön, wenn jemand käme, der hilft.
Ach so, ja, ich habe das gar nicht so richtig auf Geschlecht bezogen, aber nach dem Oktoberfest würde ich dieses Jahr, ich rechne jetzt fest damit, dass wir wirklich zum Oktoberfest fahren. Ich würde mir am nächsten
Tag... Ja, wir müssen das nur mit Kai klar machen.
Ja, wenn ich erstmal meine Klimmzüge gemacht habe, wird er vor Ehrfurcht seinen Kalender mit mir teilen auf dem iPhone, dann werde ich einfach reinschreiben, dass wir das...
Okay, jetzt hast du es selber angesprochen, jetzt muss ich nachfragen, wie läuft's?
Ich will noch zu Ende sagen, ich möchte am Tag nach dem Oktoberfest gerne, dass einer von euch beiden bei mir im Hotelzimmer klopft und mir so einer großen Ampulle Wasser mir einfach ins Gesicht und in den Mund lädt, damit ich wieder unter den Lebenden bin. Weil Bier, Kater finde ich ganz eklig. Das will ich nur schon mal vorab sagen.
Vor allem musst du die Schnäpse noch mit einberechnen, die
auch
trinken.
Auf gar keinen Fall. Ich hasse trinken mittlerweile. Sagt sie jetzt. Warte mal ab, wenn ich im Oktoberfest im Dirndl...
Wo gehen wir noch hin?
Ich möchte ins P1, möchte noch Spielerfrau werden.
Nee, bitte. Also ins P1 willst du beim Oktoberfest sicherlich nicht.
Na gut, okay.
Nee, wir gehen in den Wiesenclub, der ist direkt oben an der Wiesen.
Oh, da komme ich leider nicht rein. Ich bin noch unter 16. Ja, Klimmzüge. Na, ich bin ja jetzt ein bisschen...
4 Tage raus gewesen.
Ich fühle mich gerade, was die Klimmzüge angeht, wie wenn man nach dem wenn du nach dem Urlaub wieder nach Hause kommst und der ganze sogenannte Papierkram auf dich wartet, dann ist man ja auch so raus aus dem Game, dass man sagt, wer bin ich eigentlich nochmal? Wie sind denn überhaupt, bei welcher Krankenversicherung bin ich denn? Habe ich überhaupt einen Reisepass? All diese Sachen, die man dann nicht mehr weiß, weil man sich so im Urlaub runtergefahren hat. So fühle ich mich gerade in Bezug auf Klimmzug. Habe ich überhaupt noch einen Muskel? Habe ich jetzt durch die 4 Tage rumliegen überhaupt noch die Fähigkeit, mich irgendwo hochzuziehen? Vor meinem Chillen ohne Reue Infarkt hatte ich eine sehr erfolgreiche Klimmzugwoche hinter mir. Wir müssen bei sich bietender Gelegenheit auch nochmal über die Art verhandeln, mit der ich greifen darf, weil das ist Kevin sehr wichtig, dass wir da nochmal drüber sprechen, dass ich nicht von vorne greifen muss, weil er sagt, das ist für Frauen ungerecht, aber das könnt ihr dann miteinander machen, ihr Jungs, das sollt ihr immer für mich entscheiden.
Nee, da bin ich, da sagst du, wie du es gerne machen möchtest.
Gar nicht, am liebsten.
Hör auf, weiter.
Letzte Woche waren Chris und Hanna von unserem Podcast dabei und haben einmal so ein bisschen zugeschaut und uns so ein Mikro unter die Nase gehalten. Da hatte ich extrem schlechte Laune. Da war ich nicht gut drauf. Also da habe ich auch schon danach gedacht.
Aber war
so
das ein normaler Tag zur Einordnung oder war das ein extrem?
Ja, nee, ach so, nee, mir ging's. Ich war die Woche nicht so gut drauf und hatte viel zu tun und dann hart trainieren, wenn man 1000 andere Sachen zu tun hat, ist irgendwie wahnsinnig unangenehm. Und dann musste ich die ganze Zeit so Sachen machen, die ich noch nicht schaffe. Und das ist auch gar nichts für mich. Zieh dich mal da hoch. Ja, ich kann mich da nicht hochziehen. Probier's mal. Ja, was soll ich denn jetzt probieren? Das ist so, als würdest du mir sagen, sprint mal 100 Meter in so und so viel Sekunden. Ich schaff's halt einfach nicht. Und da habe ich gemerkt, da weißt du, was ich da für eine Erinnerung hatte? Ich hatte auf einmal so einen inneren Glashäufer-Umlauf in meinem Kopf, der den einen Satz sagt, den er manchmal zu dir sagt, wenn ihr Joko und Klaas gegen ProSieben dreht, sympathisch bleiben. Weil da habe ich gemerkt, dass ich aus Überforderung und Anstrengung so richtig patzig wurde, weil ich so, lasst mich alle in Ruhe. Und dann war ich immer so da, und Klaas kam da auf einmal auf meine Schulter und meinte so, wie sympathisch bleiben. Das war letzte Woche. Dann hatte ich noch ein sehr gutes Training, wo ich, also die bunten Bänder werden immer dünner, mit denen ich da mich hochziehe irgendwo, aber es sind halt auch immer noch Bänder.
Egal.
Und ich bin mal sehr gespannt, gleich muss ich zum Sport und bin mal sehr gespannt, wie mein Chillen sich da ausgewirkt hat auf die Allgemeinleistung.
Verstehe. Ich glaube aber, dass es auch ganz gut sein, nee, aber es kann auch ganz gut sein, weil du natürlich einmal richtig regeneriert bist und jetzt feststellst, wie viel Power da in dir steckt, weil du das jetzt vier Tage so richtig hart durchregeneriert hast, dein Körperchen.
Durchregeneriert ist auf jeden Fall schönere Art, das zu beschreiben, was ich die letzten vier Tage gemacht habe. Ich merke auf jeden Fall so an meinen Unterarmen, ich habe so Muskeln am Unterarm jetzt. Also was an meinen Armen passiert, ist schon krass, aber auch nicht begeistert. Also es ist jetzt nichts. Ich bin bisher nicht vom Sport-Lifestyle so richtig eingeholt. Das möchte ich auch dir mal mitteilen, Joko, weil du ja immer wieder damit haderst, dass du nicht so richtig beim Sport hängen bleibst. Und ich als jemand, der jetzt einen Monat das erste Mal so richtig hardcore trainiert und auch sich hardcore so ernährt, dass man sportlich wird und muskulös, ich finde es wahnsinnig uninteressant. Hm. Ich finde Muskeln nicht ansatzweise so interessant, wie ich gedacht hätte. Und ich bin jetzt auch schon durch mit dem Muskelthema. Ich bin noch nicht ansatzweise muskulös, aber ich merke, es interessiert mich auch nicht weiter als das. Ah, man kriegt also Muskeln, wenn man schwere Sachen zu sich hinzieht und danach Quark isst.
Story told.
Mehr passiert da nicht. Ja, das ist wirklich, es ist gar nicht so mystisch und ich finde, man muss es auch mal irgendwie ein bisschen wieder von dem Podest heben oder stoßen, dieses ganze Fitwerden. Weil das ist ja auch bei dir einfach immer wieder ein Thema, dass du eigentlich am liebsten dann doch noch ein Rennradfahrer werden würdest. So richtig spannend ist es nicht.
Nee, das glaube ich auch. Ich habe aber mit Kevin tatsächlich die Woche auch geschrieben, weil ich ja im Mai länger in Berlin sein werde.
Ich weiß, ich habe uns schon gemeinsame Trainings eingetragen.
Ja, sehr gut. Und dann hat er auch gesagt, was ist denn dein Ziel? Und ich habe das erste Mal ein anderes Ziel formuliert als sonst immer, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach fit werden, ich möchte sehen, dass ich Sport mache. Habe ich geschrieben, ich will einfach nur, dass ich meine Sportroutine, die ich nicht habe, endlich mal entwickle und einfach dabei bleibe. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, vielleicht kannst du ihn da mal drauf ansprechen, hat er mir zurückgeschrieben, das ist aber nicht so schwer, da müsste man nur ein, zwei Trigger setzen.
Ja, der hat mir auch gesagt, es ist nicht so schwer mit dem Klimmzug. Aber weil der ändert seine Meinung, nicht seine Meinung, sondern der muss natürlich auch mich durchgehend motivieren. Und es gibt Tage, an denen der mich damit motiviert, indem er sagt, das schaffst du schon, so schwer ist es nicht. Und es gibt Tage, an denen er mich motivieren muss, indem er sagt, das wird schon hart. Vielleicht dann, wenn ich mich so ein bisschen selbst überschätze.
Aber ich bin gespannt, vielleicht schreibst du mir, ich habe dir ja auch die Woche keine Bilder aus dem Urlaub geschickt, ich habe dir auch Urlaubsbilder versprochen, aber ja. Wie gesagt, es war einfach, ich hätte dir Bilder aus dem Wohnzimmer schicken können, wie ich da mit nackten Füßen liege, das wäre jetzt nicht das gewesen.
Ich war so verchillt, ich habe auch gar nicht, ich habe
ganz lange gar nicht beschwert. Nee, aber ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir das jetzt die Woche dann aber for real, ich schicke dir Bilder aus dem Urlaub. Und du schickst mir ein Update, was Kevin gesagt hat, zu, das sind die Trigger, die du setzen musst, damit du in eine Routine kommst. Weil
du machst doch jetzt nicht auf meine, du machst doch jetzt nicht auf meinen Nacken Personal Training. Du sollst mal schön selber zu Kevin gehen. Das ist alles meine Zeit, in der ich einen Klimmzug machen könnte, wenn ich jetzt hier mit dem darüber rede, was du für Trigger setzen musst.
Während du einen Klimmzug machst, erklärt dir das. Das wird jetzt nicht lange dauern. Bitte.
Das sind Millisekunden, die ich da verliere.
Nee, alles gut. Dann schicke ich dir auch keine, aber dann schicke ich dir auch keine Bilder. Dann will ich jetzt nichts hören.
Ach so, Moment, dein Privatleben wird nur mit mir geteilt gegen eigentlich geldwerten Vorteil.
Quasi. Mhm. Nicht okay. Zu versteuernden geldwerten
Vorteil. Da fallen die Masken, bisher.
Aber wir trainieren gerne zusammen, wenn ich im Mai da bin.
Da freue ich mich drauf. Ihr dreht dann, wer steht mit der Show zum 18. Mal, oder? Zum 9. Mal ist es wirklich, ne? 9. Staffel?
8. Krass. Und da würde ich dann aber wahrscheinlich ja sogar am 27. bin ich dann wahrscheinlich sogar in einer City.
Das war jetzt mein Gedanke auch gerade. Ich hatte ja gedacht, dass ihr beide in München abhängt, Kai und du und ich dahin fahre. Aber dann werden wir zusammen, wir beide zusammen in...
Wir werden zusammen in Berlin sein, da wo wir Sport machen. Und ich werde ein Live-Setup wählen mit Ü-Wagen und allem Pipapo, wo wir vielleicht auch gucken, ob wir, vielleicht können wir da 15 Minuten draus machen.
Ich glaube nicht, dass ich, das wären wirklich die lahmsten 15 Minuten, also es gab noch nie lahme 15 Minuten, natürlich,
da sind wir, glaube ich, auch schon wieder durch mit JKP.
Das wäre so eine Enttäuschung an jeder Front, dass er einfach nur eine schwitzende Frau sieht, wie sie sich einmal irgendwo eine Stange versucht hochzuziehen und
aber
dann
ich
alles
muss sagen,
aber Steven Gätchen moderiert.
Aber so eine Build-Up-Show, weißt du, so Ramp-Up, wie wenn du hier, keine Ahnung, Super Bowl guckst und da sitzen vorher so Profis und Kommentatoren und gucken sich so die Saison der beiden Teams nochmal an und man würde so sagen, ja, so hat das angefangen. Das wäre schon auch irgendwie witzig.
Ich fände es so lustig, wenn der Football-Experte von, ist das RTL, Icke? Oder ist er auch bei ProSieben?
Nee, der ist, glaube ich, noch ProSieben und macht jetzt aber Basketball.
Ah nee, stimmt. Ich habe den bei Basketballübertragungen nachts gesehen und ich fände das lustig, wenn er mit so ein paar Experten dann auch einfach vor und nach meinem Spiel da sitzt auf so einem Stühlchen und über die Chancen und meine Muskelverteilung spricht, um es einfach so ein bisschen aufzublasen. Ich wundere mich ja jetzt eh schon seit Wochen, dass noch lange nicht mindestens Red Bull oder Nike, ja, oder irgendwelche anderen großen Firmen, die für Extremsport stehen, dass mich da bisher noch niemand ausstattet, weil
vielleicht sollten wir nochmal auf Adidas zugehen. Die haben ja jetzt gerade da was verloren mit der Nationalmannschaft.
Die haben doch jetzt Zeit, die haben doch jetzt Trikots übrig, oder?
Die haben doch jetzt Trikots sind nicht das Problem, glaube ich, jetzt für diese EM. Aber natürlich könnten sie eine Top-Athletin aufbauen, aber da sieht man mal, was bei Adidas alles so schief läuft. Verpassen es den DFB auszustatten und verpassen auch die Chance, sich auszustatten.
Quo war das Adidas, fragen wir uns da.
Ja, tatsächlich.
Schade einfach nur. Ich hätte ja lieber
einfach
so
nur
ein,
schade.
So ein Jahresvorrat Red Bull. Das würde mich auch schon finanziell auf jeden Fall aus dem Ruin raustreiben, wenn ich da einfach, ich würde das auch mit so einer, wie so eine Fackelmann-Mütze, würde ich dann so eine Red Bull-Mütze, ich würde vielleicht wie beim M-Pro-7-Turm springen, würde ich auf meinem Körper so ganz viele Werbepartner Kondomi draufschreiben mit Edding selber, aber auch gegen deren Willen.
Ja.
Und dann würden die sagen, welche Summe wollen sie, damit sie aufhören, sich Billy Boy auf dem Oberarm zu schreiben.
Es gibt ja die fabelhafte Geschichte von, da möchte ich jetzt keinen Namen nennen, weil ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt und wenn sie nicht stimmt, ist sie blöd, aber es gibt die fabelhafte Geschichte von einer Person aus den deutschen Medien, die gerne immer Red Bull in der Sendung auch stehen hatte und getrunken hat und dann auf Red Bull zugegangen ist und gesagt hat, sag mal, was zahlt ihr mir eigentlich dafür in Zukunft, dass ich da die Dose stehen habe? Da hat Red Bull wohl geantwortet, gar nichts, weil du trinkst es ja eh die ganze Zeit.
Ja, das ist auch mein Problem. Manchmal denke ich, wenn man nicht Leute findet, die authentisch Fan von was sind, warum will man die dann nicht einfach auch unterstützen, indem 100%. Man denen sagt,
also
hier
sag nochmal, wovon du Fan bist, vielleicht finden wir noch ein paar Sponsoren für die Klimmzug-Challenge.
Red Bull.
Was noch?
Hela Gewürzketchup.
Hela Gewürzketchup, sehr gut, was noch? Gäbe es eine Automarke, die dich ausstatten soll, damit du besser zum Training kommst? Oder BVG,
nein,
brauchst du ein BVG-Ticket?
Nein. Ich bin die Automobilbranche ist, die soll das schon mal ohne mich machen. Ich glaube, das schaffen die auch so.
Ja, aber ein BVG-Ticket wäre doch gut noch.
Ein BVG-Ticket wäre schön, ein Lastenrad, wo ich dann meine ganzen Proteinpulver zum Training mit transportieren kann. Ach, so eine Schokoladenfirma.
Ja, da finde ich jemanden.
Genau, die alle können mir gerne Geld überweisen, damit ich einen Klimmzug mache.
Leite ich weiter.
Es muss sich ja auch mal lohnen für mich endlich.
Ja. Haben gerade das Fenster aufgemacht, weil es hier so warm wurde, weil die Sonne hier so reinballert. Hörst du das?
Ach, ist das schön. Bei mir so aus der Folge einfach gehen mit so einem Vogelgezwitscher.
Ich sage jetzt mal Tschüss und dann lasse ich euch noch kurz 30 Sekunden Vögelchen hören. Deshalb liebe ich die Insel so, weil es hier so ruhig ist.
Und das ist jetzt der neue Song von David Guetta.
Irgendwo am Horizont höre ich noch einen Hund bellen.
Ich kann dir die Baustelle von meiner Haustür noch zeigen.
Ich ziehe mich jetzt aus und dann lege ich mich raus.
Endlich. Ach so.
Dicke Umarmung, bis nächste Woche.
Schönen Feierabend. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.